Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Gestern hat hier, ich weiß nicht, wer es hier in der Runde möglicherweise gesehen hat, Alon Gad, ein junger Vater von 38 Jahren aus dem Süden Israels, dessen Schwester und Mutter von der Hamas ermordet worden sind und der die Attacke mit seiner dreijährigen Tochter auf dem Arm nur knapp überlebt hat, sehr bewegend davon berichtet, wie schwer es ist, wieder in etwas zurückzufinden, was man ein normales Leben nennen könnte. Heute wollen wir versuchen, mit Hilfe einer kompetenten Runde beide Seiten abzubilden und eine möglichst ehrliche Diskussion darüber zu führen, warum ein Jahr nach der Attacke der Hamas heute die ganze Region im Grunde am Rande eines katastrophalen Krieges steht. Israel, Gaza, Libanon, Jemen nicht zu vergessen. Insgesamt wohl fast 45.000 Tote, wenn man das mal hochrechnet. Darunter sehr viele Frauen und Kinder, manche sagen sogar die Hälfte. Sie sagt dazu, Netanjahus Strategie der reinen Gewalt macht weder Israel sicherer noch die Region insgesamt. Intime Nahostkennerin, sehr geschätzte Kollegin, herzlich willkommen Christine Hellberg. Freue mich sehr.
Vielen Dank.
Ja, und neben ihr einer, der es ganz anders sieht und der es auch sehr hart formuliert. Ich habe lange gebraucht, sagt er, um das zu verstehen. Achtung, Israel ist der Jude unter den Staaten. Israel wird vom Gros der Welt mit anderen Maßstäben bewertet, auch von Deutschland. Und gerade Deutschland ist diesbezüglich sehr bigott. Da schwingen Bitterkeit und Wut mit beim Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Herzlich willkommen, Philipp Peimann-Engel. Dann eine Frau bei uns, die die deutsche Politik, der Philipp Peimann-Engel Bigotterie vorwirft, so gut kennt wie wenige andere und die sagt, ich war und ich bin wirklich immer an der Seite Israels, aber das Vorgehen im Gazastreifen halte auch ich mittlerweile für unverhältnismäßig. Herzlich willkommen, Kerstin Münstermann. Und neben mir eine Frau, die dagegen hält, eines der prominenten Gesichter der FDP und eine Frau, die sich für die Liberalen seit langer Zeit mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt. Sie sagt, es ist seltsam, wie schnell im Falle Israels eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat. Und es ist erschreckend, sehr interessanter Satz, wie groß dieses Beharren auf Verhältnismäßigkeit ist. Wie meint sie das? Herzlich willkommen, Linda Teuteberg. Ich freue mich sehr. Bevor wir gleich in diese Diskussion gehen, muss ich aber Frau Teuteberg noch fragen, was sie letzte Woche gedacht hat, als sie deutsche Innenpolitik, da sind wir jetzt gerade vom Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nuripur, da sehen wir die beiden, erfahren hat. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Und wie oft haben Sie an Christian Lindner gedacht?
Mir ging durch den Kopf, dass ich großen Respekt habe für eine deutliche, selbstbestimmte Entscheidung, Konsequenzen zu ziehen aus der Analyse. Ja. Der Situation der Partei und den Wahlergebnissen. Und das verdient allen Respekt.
Das heißt Respekt, zu Recht finde ich, vor Vorsitzenden von Parteien, die nach derben Wahlniederlagen zurücktreten.
Ja, auch das. Das ist Ihre Entscheidung. Und Sie haben eine deutliche getroffen. Und das ist jetzt Sache der Grünen, wie sie sich neu aufstellen.
Und wie oft haben Sie dann gedacht, was macht eigentlich Christian Lindner gerade?
Breite ich nicht aus, wann ich worüber nachgedacht habe, sondern ich finde, wir haben die Aufgabe jetzt in dieser Koalition, die nötigen Entscheidungen zu treffen. Ich respektiere das sehr, was die Grünen machen. Ich hoffe, dass ihre kommissarische Amtsführung bis dahin jetzt nicht dazu führt, dass wir einen weiteren Monat bis zur Bundesdelegiertenkonferenz keine wichtigen Gesetze mehr verabschieden können, wie es beim Sicherheitspaket vorübergehend aussah und hoffentlich nicht so bleibt. Weil wir müssen jetzt für Deutschland tatsächlich Entscheidungen treffen, nicht nur Ankündigungen.
Ja, und politische Verantwortung übernehmen ist doch das Stichwort, ne?
Ja, allerdings auch in der Regierung für dieses Land mit den jetzt anstehenden Entscheidungen zu Migration und zur Wirtschaft.
Aber nochmal, Sie finden das gut, wenn Parteiführungen sagen, da haben wir zu katastrophale Wahlschlappen eingesteckt und jetzt treten wir zurück.
Ich merke, worauf Sie hinaus wollen, aber es ist die Entscheidung dieser beiden Vorsitzenden für sich. Und das muss jeder für sich entscheiden, der Verantwortung trägt.
Genau. Wird das in der FDP nicht diskutiert, wenn man in Brandenburg irgendwie die Hälfte der Tierschutzpartei holt, zum Beispiel bei den Stimmen, da wo Sie zu Hause sind, wenn man in drei Landtagswahlen zusammengerechnet nicht mal 3% holt, also nicht mal drei zusammen würden für die 5%-Hürde reichen, um es jetzt mal nochmal deutlich zu sagen.
Auch ich denke, da machen sich schon sehr viele Mitglieder auch Gedanken darüber.
Aber diskutieren Sie das richtig? Gibt es da eine richtige Diskussion, eine Debatte?
Jetzt keine organisierte offizielle, aber natürlich sprechen die Mitglieder darüber, machen sich Gedanken. Und wir müssen jetzt sehen, das ist einfach bitter für die konkreten Landesverbände. Die müssen das Ergebnis auch ein Stück weit verdauen und sich sortieren, weil wir machen dort sozusagen zu 99% ehrenamtlich Politik unter noch schwierigeren Bedingungen. Und das muss jetzt organisiert werden. Und da ist genug zu tun. Das ist ein bitteres Ergebnis. Und wenn Sie sich tatsächlich jetzt die Situation in den drei Bundesländern ansehen, gehört aber übrigens zu einer nüchternen Analyse auch. Es ist nicht leichter geworden mit der Regierungsbildung in diesen Bundesländern ohne eine FDP im Landtag. Es wäre besser, eine liberale Stimme dazu haben. Ich gehöre allerdings nicht zu denen, die das irgendwie schönreden, sondern ich glaube, wir brauchen intern eine gründliche Debatte darüber noch, weshalb es nicht nur nicht gereicht hat, sondern so niedrig war. Weil wir hatten 2019 über 4%. Das wurde damals interessanterweise, obwohl es viel besser war, als sehr negativ dargestellt, war aber noch besser. Und ich glaube, die äußeren Faktoren allein erklären nicht alles. Und wer für Eigenverantwortung steht, muss natürlich auch über eigene Hausaufgaben, über eigene Ursachen sprechen. Das werden wir auch in Ruhe tun.
Sie haben irgendwo gesagt, besonders intensiv diskutiert wurde das bisher noch nicht. Und Sie sagen in dem Zusammenhang auch, dass es von dem einen oder anderen Spitzenkandidaten und auch Bundesvorsitzenden ja eher damit begründet worden ist, dass diese Gesamtsituation schwierig ist, dass andere Parteien in dieser Koalition sich irgendwie komisch verhalten. Und das klang so wie, lass uns doch jetzt mal eine ernsthafte Debatte führen. Was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Und nicht immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Ich glaube, das brauchen wir beides. Genau, es gab auch viele äußere Ursachen. Darunter haben ja übrigens andere auch gelitten. Die Grünen auch in Brandenburg zum Beispiel unter der speziellen Strategie jetzt von Dietmar Woidke. Und ich habe übrigens großen Respekt vor allen, die da gute Ergebnisse erzielen. Mhm. Aber zur Ehrlichkeit gehört übrigens die SPD, die sagt, sie will da Bollwerk der Demokratie sein. Das wird nicht auf Dauer mit solchen Strategien gehen, wo dann im Landtag viele andere Stimmen fehlen. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema, die Gesamtsituation jetzt in Brandenburg. Denn das wird auch nicht leicht, wenn jetzt SPD mit BSW irgendwie eine Mehrheit finden muss. Da machen wir uns Sorgen ums Land. Aber wir werden analysieren müssen, was macht den Unterschied aus, nicht nur nicht gut abzuschneiden, sondern so dramatisch schlecht. Und darüber müssen wir eine Analyse führen, selbstverständlich.
Frau Münzermann. Ich finde es so interessant, dass Sie sagen, dass Sie das in Ruhe diskutieren. Ich weiß gar nicht, welche Ruhe, denn die Wahlen sind vorbei und wir sind ein Jahr vor der Bundestagswahl. Also wenn die FDP diskutieren muss, dann müsste sie es eigentlich schon getan haben oder genau jetzt tun. Und ein bisschen habe ich Christian Lindner auch so verstanden mit dem Herbst der Entscheidungen.
Hat er bei Ihnen gesagt.
Hat er bei uns gesagt im Interview. Und das war schon ein sehr bewusst gesetzter Satz, der, glaube ich, zum einen an die Ampelpartner geht, an den Kanzler vor allem, Kanzler Olaf Scholz, aber natürlich auch vielleicht für seine Partei eine Überlebensstrategie ist. Denn zurzeit sind sie nicht im Bundestag, wenn man nach den Umfragen geht. Sie sind in ganz vielen Regierungen rausgefallen im letzten Jahr. Und wenn man nicht überlegt, Herbst der Entscheidungen, wenn man jetzt nicht überlegt, was dann? Ist mir schon klar, natürlich. Wenn Christian Lindner zurücktritt, ist die Regierung am Ende, weil er auch Bundesfinanzminister ist, nicht nur ein Parteichef. Aber ich glaube, er tritt auch deswegen nicht zurück oder sagt, er übernimmt Verantwortung, weil es niemanden gibt, an der er die so weiterreichen kann. Und das ist ja etwas, was ja eigentlich die Parteibasis, also die hinter Christian Lindner mal jemanden aufbauen müsste oder mal entscheiden müsste, wen gibt es da eigentlich, wenn er mal nicht mehr da ist.
Ja, Sie sprechen ja richtig an, Herbst der Entscheidung. Herbst der Entscheidung ist nicht Herbst der Ankündigung, sondern ich habe es so verstanden und das wird ja jetzt auch diskutiert und betrieben und das muss jetzt schnell passieren. Gibt es eine Grundlage für diese Koalition noch bei den wichtigen Themen, in denen unser Land jetzt vorankommen muss? Und das sind insbesondere diese beiden Fragen, Migrationspolitik und Wirtschaftspolitik, bei den dramatischen Nachrichten und Realitäten, die wir hier wahrnehmen müssen, über die Situation unserer Wirtschaft, die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, die Berichte über Stellenabbau. Und da stellt sich jetzt die Frage, und das muss diese Koalition, und so denke ich, hat es auch Christian Lindner gemeint, in den nächsten Wochen klären, ob sie da zu einem gemeinsamen Verständnis kommt, diese Dinge anzugehen. Und deshalb habe ich das eben angesprochen. Das kann man ja nicht jetzt vertagen, weil man sich gerade mit sich selbst beschäftigt, sondern es muss nacheinander und gleichzeitig geschehen. Aber die Priorität sollte doch jetzt darauf liegen, dass wir diese nötigen Entscheidungen für unser Land voranbringen. Und daneben wird sich zusätzlich und muss sich die FDP FDP natürlich damit auseinandersetzen.
Das mit dem Land voranbringen, sagt ja auch die SPD-Spitze bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Bei den Grünen
das sagen alle.
Hört es sich auch so an.
Es geht eigentlich immer nur ums
Land. Sie wollen
ja
unterschiedlich das Land voranbringen. Und ich glaube, ich habe lange immer gedacht, die Ampel bleibt zusammen, die 4 Jahre, weil die demokratische Mitte kann gar nicht anders angesichts der Weltlage und so weiter. Ich halte das nicht mehr für ein given fact, also für eine Tatsache, denn die Unterschiede sind
für möglich,
so groß,
dass das jetzt noch auseinanderkriegt?
Wir haben noch, ich habe nachgeschaut, heute 6 Bundestagswochen. Mhm. Es sind Migration, Sicherheitskonzept, eines der Themen dieser Regierung nach Solingen. Mhm. Wenn das nicht kommt, dann ist die Koalition für mich zu Ende, weil die FDP dann rausgehen wird. Die SPD wiederum dringt angesichts der Schwierigkeiten in der Industrie bei den Arbeitsplätzen auf Industriehilfen. Da wiederum sehe ich die FDP nicht mit im Boot. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die SPD ihren Kanzler drängt, dann zu sagen, so, dann ohne die FDP, weil wir kommen nicht mehr zueinander. Deswegen, ja, ich glaube, dieser Herbst bis Weihnachten, diese 6 Wochen werden zeigen, ob man das noch ein Jahr miteinander macht oder eben nicht.
Ich kann Ihnen da auch gerne Beispiele nennen. Wir haben ja jetzt aus guten Gründen 9 Punkte zur Migration noch mal zugespitzt. Da sind viele Dinge drin.
Was nicht ganz fair ist, weil eigentlich berät man ja ein Sicherheitspaket, was schon im Bundestag ist.
Wollte ich gerade fragen. Das ist genau das Spiel. Warum macht man das so, Frau Teuteberg? Also da, nur, damit es alle verstehen. Also Ihr Parteivorsitzender, sehr wichtiger Mann in dieser Regierung, der Bundesfinanzminister, setzt sich mit seinen Leuten zusammen, also mit der Regierung zusammen, sagt, was, das machen wir jetzt so. Das ist sozusagen durchverhandelt. Und noch bevor man das ernsthaft dann wirklich dann auf den Weg bringt, geht die FDP wieder nach vorne, mal wieder mit einem lustigen Punkteplan. Warum?
Ach, also erstmal gehört das zum normalen Geschäft, dass auch in dem Fall ein Fraktionsvorstand was beschließt.
Die Punktepläne machen Sie immer. Also nicht Sie persönlich, Frau Teuteberg, bitte, ne? Aber Ihre Fraktion.
Ja, aber erstens, da stehen viele sinnvolle Dinge, über die wir gerne sprechen
können.
Warum
reden Sie über die nicht vorher?
Aber nennen wir doch mal die ganze Geschichte. Es gab vor kurzem, sehr vernünftig, aber wohl auch ein bisschen PR, einen Bundesratsvorstoß von 3 schwarz-grün regierten Bundesländern, wo plötzlich viele Dinge genau zu diesen Themen drinstehen, zu denen Grüne bisher nicht bereit waren in Ländern und im Bund zum Teil noch immer nicht sind. Und da ist es doch nur normal, dass man Dinge, die man, wo man dann offenbar gemeinsam der Meinung ist, dass die richtig sind, auch in der, auf Bundesebene noch mal ins Spiel bringt.
Das ist ein Druckmittel auf ihren grünen Koalitionspartner, das könnte man
genau,
dazu,
aber wenn dieser,
sagen.
Wenn die Grünen in Bundesländern gerade selber mit solchen Vorschlägen über den Bundesrat an die Öffentlichkeit gehen, warum sollen wir das nicht aufgreifen, wenn wir diese Vorschläge selber schon lange richtig finden? Sie finden von mir und von den Freien Demokraten als Anträge und von mir im Bundestag in Reden vertreten, zum Beispiel aus der letzten Legislaturperiode, schon mehrere Gesetzentwürfe und konkrete Anträge, weitere sichere Herkunftsstaaten auszuweisen. Auch übrigens, das nicht mehr nur situativ zu machen, sondern dass das Auswärtige Amt jetzt mal generell regelmäßig dem Bundestag neue Lageberichte über die Sicherheitslage in den Ländern vorlegt.
Kann man alles
und sozusagen,
vorher
klarmachen? Das ist alles schon mehrfach gefordert. Wir haben erlebt, als wir das im Bundestag auch schon früher als Opposition eingebracht haben, dass in Hessen zum Beispiel noch Koalitionsverträge... Ja, aber wir könnten weiter sein und wir wollen es voranbringen. Und warum sollen wir nicht aufgreifen?
Sie haben das verhandelt und dann kommen Sie wieder mit dem 9-Punkte-Plan hinterher. Das ist doch der Punkt, nicht Sie. Herr Lindner hat es gemacht.
Es sind sinnvolle Maßnahmen. Wer versteht denn in der Welt, dass wir selbst...
Sie verstehen schon meine Frage, ne?
Ja, aber das ist doch, es ist doch trotzdem normal. Das haben doch jetzt gerade schwarz-grüne Landesregierungen auch gemacht, um angeblich in die große Vorhand bei der Migration zu kommen. Wir wollen jetzt gemeinsam Lösungen mit Bund und Ländern. Und wenn das so konsensfähig ist, dann sollten wir es doch jetzt besprechen und beschließen.
Aber es sind
und deshalb greifen wir das auf.
Drin, die für die Grünen nicht gangbar sind. Das weiß auch Ihr Fraktionschef, der das ja auch mitgemacht hat, Christian Dürr. Die Frage ist ja in dem Fall des Umgangs miteinander in einer Koalition, die am Abgrund steht. Und dann sagt Herr Lindner so kryptisch, Herbst der Entscheidungen, das ist ja letztlich ein Ultimatum, auch wenn er das
sagt,
so nicht
er sagt auch, Entschuldigung,
sehen
Frau Müssen, mal ganz kurz, Stabilität ist für Deutschland prinzipiell von überragender Wichtigkeit, aber irgendwann kann eine Regierung auch selbst Teil des Problems sein. Eine Regierung muss sich immer die Frage stellen, ob sie den Anforderungen der Zeit genügt.
Genau, und zu den zentralen Anforderungen unserer Zeit gehört, das Thema Migration jetzt rechtsstaatlich sinnvoll in den Griff zu bekommen und zu regeln. Und wenn, wie gesagt, grüne Landesminister mit solchen Vorschlägen an die Öffentlichkeit gehen, die wir sowieso schon länger im Bund beschließen wollen, warum sollen wir den Ball nicht aufgreifen? Und dann kann die deutsche Öffentlichkeit übrigens auch bewerten, wer da sich jetzt wie konstruktiv verhält.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie hören, wie andere Profis das bewerten? Jemand wie Friedrich Merz, der dann sagt, ich ich weiß nicht, was die FDP gerade vorhat. Das ist ja organisierter Selbstmord, was sie da im Moment betreiben.
Ach, das ist so eine generelle Einschätzung von ihm. Aber es geht doch jetzt um konkrete Inhalte. Und die CDU hat ja auch deutlich gemacht, dass sie bei der Migration vorankommen will. Insofern müsste man das eigentlich dann begrüßen. Da stehen lauter Dinge drin, die, wie gesagt, gerade schwarz-grüne Regierungen im Bundesrat auch aufgeschrieben und gefordert haben.
Sie sagen das jetzt zum fünften Mal. Wir haben
zwei
das schon
zusätzliche
verstanden.
Dinge. Ja.
Aber das macht sich besser. Sie sind jetzt die Regierung. Und Sie müssen das jetzt gerade machen. Sie haben einen katastrophalen Eindruck erweckt, jetzt über fast 3 Jahre hinweg. Und geloben jedes Mal wieder aufs Neue, auch in Sonntagsreden. Das hören wir jetzt. Wir hören jetzt auf damit. Wir streiten uns nicht mehr auf offener Bühne. Wir bereden hinter verschlossenen Türen. Und dann kommen wir und machen geräuschlos unsere Arbeit. Und dann das. Und dann Herbst der Entscheidungen.
Ja,
und
deine
Regierung
die
wird selber Grüne, Teil des Problems.
Die
offene
treffen
Drohungen.
Sich Mitte November in Wiesbaden zur Bundesdelegiertenkonferenz. Das ist ein harter Parteitag für diese Partei. Mhm. Da ist die Führung gerade zurückgetreten. Wahrscheinlich war ein kommender Kanzlerkandidat nicht ganz unschuldig an all den Dingen, die da passiert sind. Daran bewegt sich natürlich bei den Grünen auch was. Und da gibt es eine Basis, das weiß auch die FDP sehr gut, was eine Basis machen kann. Und da ist die Frage, ob überhaupt sozusagen das Migrationspaket, was jetzt da ist, verabschiedet werden kann. Schaffen Sie es vorher? Schafft es die Ampel vorher, das im Bundestag durchzubringen oder nicht? Wenn nicht, habe ich Zweifel, ob es überhaupt noch kommt. Daran würde dann, das wäre der Kasus Knactus. Aber diese Idee, dass Sie jetzt Schwarz-Grün auch so hervorheben, ist ja so ein bisschen auch, dass man die Grünen eigentlich da gerne weg hätte, weil man auch gerne Schwarz-Gelb möglicherweise nach den nächsten Bundestagswahlen
beim Wort zu nehmen, die mit politischen Initiativen in die Öffentlichkeit gehen.
Genau. Das Thema Migration, da sind Sie sicher näher bei der Union als die Grünen. Aber wenn dann schwarz-grüne Landesregierungen damit sozusagen ein wenig kokettieren, denn das fairerweise muss man das auch sagen.
Sie stellen es ins Schaufenster und wir greifen das Angebot auf.
Genau, aber für Ihre Ampelkoalition und für ein Staatsverständnis von, wir wollen das jetzt noch ein Jahr gut über die Bühne bringen, spricht dem entgegen, glaube ich.
Ja, also da habe ich eine grundlegend andere Einschätzung. Wenn es uns ums Land geht, müssen wir bei dem Thema Migration vorankommen. Wir haben eben über Wahlergebnisse gesprochen.
Einig.
Offenbar noch nicht genug, wenn ich jetzt das Verhalten der Grünen da erlebe.
Frau Teuteberg, das ist jetzt wirklich nicht Ihr Ernst. Also Sie stehen da bei 0, irgendwas Prozent, knapp unter
was
der Tierschutzpartei.
Was ändert das jetzt gerade an der Frage, dass wir ein konkretes politisches Problem...
Und Sie verweisen die ganze Zeit auf die Grünen.
Nein.
Sie haben ein Problem, die Grünen auch,
ja, aber
ein deutlich kleineres.
Wir setzen uns, haben Sie gerade Kritik an den konkreten Vorschlägen? Oder wir wollen die voranbringen? Und dafür greifen wir das auf, wenn jetzt plötzlich auch andere öffentlich Äußerungen äußern, dass sie da was tun wollen. Und da stehen lauter Vorschläge drin, sichere Herkunftsstaaten, Bundespolizei, mehr Befugnisse.
Das war schon früher so. Also sichere Herkunftsländer, die Maghreb-Staaten, ist für die Grünen nicht zu machen.
Das, ja, aber das ist dann ja Teil des Problems und das gehört dann in der Demokratie
dazu. Dann muss man halt wissen, ob man noch zusammen regieren kann oder nicht.
Ja, und deshalb müssen wir das klären. Das ist doch richtig. Deshalb ist das eine Entscheidung, die jetzt ansteht.
Man hat ja das Gefühl, die Generalsekretärin ist wieder im Amt, ja, die sie ja waren, immer kämpferisch und immer nach vorne. Vorhin gab es gerade ein schönes Bild irgendwie von Christian Lindner und Bijan Djirsaray, ihrem Nachfolger als Generalsekretär. Ich meine, die Grünen-Spitze geschlossen zurückgetreten. Der SPD-Generalsekretär zurückgetreten. Gesundheitliche Gründe, aber sicher auch ein Thema, die krachenden Wahlniederlagen. Muss einer von den beiden auch zurücktreten? Was hätten Sie gemacht als Generalsekretärin in so einer Lage? Verantwortung übernommen?
Ich spekuliere nicht darüber, was andere
Sie, frag Sie.
Zu tun haben.
Es geht um Sie. Sie können ja über sich selber mal spekulieren.
Nee, auch das tue ich nicht. Aber was mir wirklich wichtig ist...
Ja, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen, wenn man merkt, der Laden fällt gerade an die Wand?
Ja, aber es muss jeder selbst entscheiden, wann er welchen Schritt macht.
Wie hätten Sie es gemacht?
Ich finde, wir müssen uns genau jetzt um diese Themen kümmern.
Wie hätten Sie es gemacht, Frau Teuteberg? Sie? Sie waren ja Generalsekretärin.
Ja, ich war es aber jetzt nicht in der Situation.
Sie hätten es ja gerne noch länger gemacht.
Deshalb werde ich auch nicht spekulieren.
War ja auch nicht schön, wie Sie... plötzlich nicht mehr Generalsekretärin waren. Das war ja alles.
Und ich arbeite weiter im Bundestag für dieses Land und deshalb ist mir das mit dem Migrationsthema wichtig. Ich habe jetzt seit Jahren erlebt, wie rechtsstaatliche, sinnvolle Vorschläge in eine falsche Ecke gerückt werden und wir nicht vorankommen. Wir sind jetzt neun Jahre nach dem berühmten Gauck-Zitat, dass unsere
Herz weiter... Sie versuchen jetzt gerade davon zu kommen. Aber
nee, das Migrationsthema ist mir wirklich wichtig.
Das weiß
und ich will,
haben wir auch schon oft
dass
besprochen.
Die Bürgerinnen und Bürger, ob im Osten
wichtig,
oder anderswo,
juristische
nicht enttäuscht sind, sondern dass sie sehen, die Demokratie handelt, der Rechtsstaat handelt. Und dazu greifen wir auf, wenn auch andere in der Öffentlichkeit jetzt behaupten, sie wollten da weiterkommen, was ich ernst nehme. Und wir als Freie Demokraten sagen, finden wir
sie
gut,
haben grade, sie haben
folgende grade, Punkte wollen wir auch.
Sie haben gerade einen interessanten Begriff in die Runde gebracht, Enttäuschung. Würden Sie nicht sagen, es produziert Wählerenttäuschung am laufenden Meter, wenn man offensichtlich nicht liefert, deswegen kriegt man dann ja solche Ergebnisse, und dann folgt nichts daraus, keine Konsequenz.
Genau deshalb nehmen wir die Vorschläge beim Wort, weil wir wollen jetzt wirklich Entscheidungen herbeiführen bei der Migration und auch für unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Ich kann mich übrigens gut erinnern, als ich vor einiger Zeit bei Ihnen war und wir über das Lieferkettengesetz gesprochen haben. Da war auch noch so eine öffentliche Stimmung in Deutschland, als sei jeder, der aus meiner Sicht aus guten Gründen, die ich hier vertreten habe, dieses Lieferkettengesetz kritisch sieht, würde irgendwie nicht sensibel sein für die wichtigen, guten Anliegen, die damit verfolgt werden. Aber aus Sorge, dass gut gemeint nicht gut gemacht ist, haben wir als Freie Demokraten uns dazu kritisch geäußert. Herr Habeck hat jetzt Monate gebraucht, um plötzlich kürzlich zu sagen, da müssen wir mit der Kettensäge ran, weil dieses Gesetz so problematisch ist für unsere Wirtschaft. Ich würde vorschlagen, wir experimentieren nicht mit einer Industrienation, sondern wir nehmen vorher die Bedenken ernst, anstatt Monate später zu sagen, jetzt müssen wir was mit der Kettensäge wegbolzen. Das ist nicht mein Politikansatz, sondern wir Freien Demokraten, wir überlegen vorher, was ist verantwortbar, was erreicht auch die Ziele und was hat schädliche Nebenwirkungen. Und
deshalb, aber wenn Ihnen die SPD ein 9 Punkte zusammen mit den Grünen zur Schuldenbremse, zur E-Auto-Prämie, Industriestrompreis, Subventionen für die Industrie vorlegen und sagen, das ist gut fürs Land, das kann man durchaus verargumentieren, da kann man dagegen oder dafür sein. Und deswegen habe ich die 9 Punkte schon auch verstanden als inhaltlich begründbar, natürlich können Sie begründen, aber auch als strategisches Instrument möglicherweise zu sagen, da kommen wir an bei Wählern. Das wäre etwas, was viele bewegt. Und wenn wir diese ungeliebte Ampel beenden, die so wenig Zuspruch hat, aufgrund dieses Themas, kann uns das vielleicht nächstes Jahr bei der Wahl nutzen.
Eine letzte Frage zu dem Komplex, Frau Teuteberg. Schließen Sie aus, dass diese Ampel vor dem offiziellen Ende der Koalitionszeit platzt?
Nein, das schließe ich nicht aus.
Sie halten das für denkbar.
Das kann passieren. Aber ich halte es für zu einer Demokratie gehörend.
Reden Sie darüber innerhalb der FDP?
Nein, wir reden über diese Inhalte und ob wir die durchgesetzt bekommen.
Sie lösen große Heiterkeit bei Frau Hellberg aus.
Ja, weil das
und ich verstehe das.
Ja, Frau Hellberg hat dazu eine andere Position. Nein, die Sie
wichtig, über Inhalte
haben.
Zu sprechen. Die Frage war nur eine andere.
Genau, die Frage war eine andere.
Ich glaube, jeder nimmt Ihnen ab, dass Sie das ernst meinen und dass Sie auch dahinter stehen und dass auch die Notwendigkeit da ist. Aber es ist einfach die Quadratur des Kreises. FDP und SPD gehört nicht zusammen und kommt nicht zusammen. Und mit den Grünen erst recht nicht, weil die Grünen, erst recht die Grünen, ein diametral anderes Weltbild weil die Grünen ein diametral anderes Weltbild haben als eben
insofern
die FDP-Politiker.
Muss sich das klären in diesem Herbst? Also es haben ja auch viele diskutiert über den Gastbeitrag.
Da war es wieder.
Ja, aber das ist doch Transparenz in der Demokratie.
Ja, alles gut. Wir nehmen das ja alles
ernst. Ich sage ein Beispiel, was ich interessant fand. Es gab ja den interessanten Gastbeitrag von Cem Özdemir und Franziska Brandner, die ich persönlich kenne und außerordentlich schätze. Auch die nimmt nicht klar Stellung dazu, wenn sie gefragt wird, unterstützen Sie die Thesen, verteidigen Sie ihn da? Und insofern bin ich gespannt, was herauskommt bei der Klärung des Kurses der Grünen da. Mhm. Ich würde mir sehr wünschen, dass Sie dabei sind für konkretere Lösungen. Ich fürchte, Sie brauchen so eine Art Bad Godesberg bei der Flüchtlingspolitik, wie früher die Sozialdemokraten, was die Wirtschaftsordnung angeht. Ja. Aber ich verstehe nicht, was daran so falsch sein soll, dass in einer Demokratie die Karten, wer für welche Inhalte und welche Lösungen steht auf dem Tisch liegen. Alle haben die Möglichkeit, dann an Einigungen genau dazu mitzuarbeiten. Und die Öffentlichkeit kann sich ihr Bild dazu machen. Das ist Teil genau dieser demokratischen Ordnung.
Ja.
Und das müssen die Bürgerinnen und Bürger dann bewerten.
Aber Sie wollen mir nicht im Ernst erzählen, dass Sie nicht hinter den Kulissen über das Ende dieser Koalition natürlich reden und dass Sie auch über mögliche Rücktritte nachdenken? Wer möglicherweise Verantwortung übernehmen muss, müsste, könnte, sollte? Da wird nicht darüber gesprochen.
Also wir haben alle viel zu tun. Ich kann nicht für andere sprechen, was die sich überlegen.
Aber wir haben ganz Figur.
Nee, es ist keine rhetorische Figur, sondern was Kabinettsmitglieder oder andere im Koalitionsausschuss tun, müssen Sie beantworten. Die können Sie ja auch einladen. Aber
Sie reden doch mit diesen Leuten, Frau Teuteberg, bitte.
Ja, wir reden über konkrete Inhalte.
Ganz dicht dran. Sie sind im Vorstand der Partei. Sind ja nicht irgendwer.
Ja, aber da wären nicht die konkreten Kabinettswasserstände wie gerade die Verhandlungen zwischen ein paar Ministern oder so besprochen, sondern
nein,
wir beschäftigen uns mit den Themen, im Sicherheitspaket zum Beispiel im Innenausschuss, ich konkret auch mit dem Vorhaben, was ich sehr, sehr wichtig finde und ich zum Erfolg bringen möchte jedenfalls, dass wir uns zu Antisemitismus, übrigens über die Koalition hinaus mit der Union, auf ein wichtiges Signal verständigen.
Dazu kommen wir gleich.
Zum 9. November spätestens sollten wir das endlich haben. Aber wir arbeiten an konkreten Themen und ich finde, es ist nur legitim, dass die Öffentlichkeit weiß, welche Partei steht für welches Thema. Wir stehen zu den Dingen, die
Problem,
wir...
Wenn man eine Koalition und eine Regierung bildet,
die haben völlig recht.
Das ist ja Demokratie,
was
Sie beschreiben.
Wir wollen doch das Sicherheitspaket. Aber, und wir sagen darüber hinaus, dass wir die Hand reichen zu den Dingen, wo gerade offizielle Vertreter eines Koalitionspartners im Bundesrat konkrete Vorschläge kommuniziert haben. Die greifen wir auf.
Ganz konkret. Und weil Sie sagen, die Öffentlichkeit hat ja auch ein Recht darauf, das zu erfahren, irgendwie, wofür man irgendwie steht. Wofür stehen Sie, Frau Teuteberg? Sind Sie Teil der Fraktion, die sagt, wir sollten da vorher raus? Oder würden Sie sagen, ziehen wir durch?
Ich finde, das hängt genau davon ab, ob wir bei diesen beiden Themen jetzt das Nötige erreichen.
Also
das ist, beides ist kein Selbstzweck. Ich finde, wir müssen tatsächlich, nur wenn wir jetzt bei Migration und Wirtschaft zu hinreichenden Beschlüssen kommen, dann macht das Sinn.
Und wenn nicht?
Wenn nicht, dann nicht.
Wenn die 9 Punkte nicht erfüllt werden, dann raus.
Es geht nicht um ein Papier allein, aber um die beiden Themen Migration und Wirtschaft, ganz klar.
Okay.
Und
wenn
übrigens,
das nicht läuft, dann raus.
Übrigens gibt es ja auch Zeichen. Ich sage jetzt mal, die Innenministerin zum Beispiel hat ja jetzt auch signalisiert, offenbar auch durch ihre Gespräche mit dem französischen neuen Innenminister, dass zum Beispiel die Abschaffung des Verbindungselements beim europäischen Asylsystem, wo viele Mitgliedstaaten dafür sind, das würde es sehr erleichtern, dass wir zu diesen Verfahren in sicheren Drittstaaten und so kommen, da sich auch zu bewegen. Und wenn jetzt noch mehr in der Koalition vielleicht auch sagen, da können wir uns dazu bewegen. Ich habe auch die Signale gehört, man könne GEAS früher umsetzen. Wir müssen in diese Richtung mehr tun, damit die Bürgerinnen und Bürger, das ist meine Vorstellung von staatspolitischer Verantwortung, die sich rechtsstaatliche Kontrolle von Migration wünschen und gleichzeitig Weltoffenheit, die nichts am Hut haben mit irgendwelchen völkischen, rassistischen Vorstellungen, sondern die sagen, wir wollen wie andere Einwanderungsländer auch als Rechtsstaat die Kontrolle darüber haben, wer bei uns Aufenthalt
das
bekommt,
will ja die SPD
dass
auch.
Die ein politisches Angebot bekommen, und zwar nicht nur in Interviews, sondern in konkreten Entscheidungen und mit Gesetzen im Bundesgesetzblatt und in der Praxis. Das ist meine Vorstellung davon, was wir leisten müssen.
Frau Hellberg, Sie haben gerade in dem
Bart
gemurmelt.
Das wollen die Grünen auch.
Deswegen muss es deswegen.
Nee, ich habe das bei Ihnen gerade anders rausgehört, dass selbst abgelehnte Asylbewerber generell bleiben und arbeiten sollen.
Nein, ich habe strategisch vorausgedacht, dass man das ja eigentlich mal von der Herkunft der Person her denken muss. Ich denke nicht, dass sich Menschen freiwillig gerne auf Boote begeben und ihr Leben riskieren, nur um hier ins Sozialsystem einzuwandern. Es tut mir leid, ich glaube, die Vorstellung gilt so nicht. Und deswegen geht es schon darum, dass wir mehr legale Wege erstmal schaffen müssen, bevor man die irregulären tatsächlich effektiv bekämpfen kann.
Ja, tatsächlich große Herausforderungen, globale Herausforderungen auch. Mhm. Vor dem Hintergrund spielt das ja auch alles. Ich schaue gerade zu Philipp Heimann-Engel. Jüdisches Leben in Deutschland ist plötzlich nicht mehr ein sicheres Leben. 7. Oktober, ein Jahr her, hat auch eine ganze Weile gedauert, glaube ich, bis wir alle im Ansatz verstanden haben, was da eigentlich wirklich passiert ist, welcher Geist da aus der Flasche gelassen wurde. Wenn ich Sie höre, jetzt ein Jahr danach, dann klingen Sie sehr bitter.
Extrem, ja.
Warum?
Ja. Der 7. Oktober, Sie haben gesagt, so langsam, ja, wird uns klar, was der Tag bedeutet hat. Ich glaube, so richtig klar ist es uns allen immer noch nicht. Und ich glaube, der Tag wird auch gar nicht kommen, bis wir uns wirklich alle vergegenwärtigen können, was das alles bedeutet. Nach wie vor, ich sage immer, das ist jetzt ein Jahr her und es ist ein Ausnahmezustand, der tatsächlich bis heute andauert. Es war der 7. Oktober an sich, aber die Reaktionen darauf waren genauso schlimm und diese Reaktionen halten an. Wir sehen das auf den Straßen in Berlin.
Welche Reaktion meinen Sie jetzt konkret?
Massive antisemitische Demonstrationen. Teilweise das die Aufhebung des Gewaltmonopols des Staates. Es werden antisemitische Schlachtrufe skandiert von jungen Muslimen, von jungen deutschen linksorientierten Menschen. Und diese antisemitischen Schlachtrufe, die werden nicht sanktioniert, weil auch die Polizei überfordert ist. Die Polizei ist guten Willens, aber ist gar nicht mehr in der Lage, das zu kontrollieren. Es gibt Demonstrationen mit 2.000, 3.000, 4.000 Leuten, wo skandiert wird, wer sich an die Seite Israel stellt, ja, den werden wir vernichten. Geschichten. Danach wird Allahu Akbar gerufen. Und dann gehen diese Demonstranten nach Hause, sind aber tatsächlich immer noch unsere Nachbarn. Das ist ein immenses Gewaltpotenzial. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, immer, weil häufig in der politischen Debatte versucht wird, das eine gegen das andere auszuspielen. Natürlich haben wir ein massives Problem mit dem muslimischen Judenhass, linksorientierten Judenhass, insbesondere nach dem 7. Oktober. Aber natürlich gibt es nach wie vor auch immer noch den biodeutschen Judenhass.
Ich würde in einem Punkt gerne widersprechen, weil ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen, die auf die Straße gehen und einen Waffenstillstand für Gaza fordern, natürlich getrieben sind von ihrer eigenen Verzweiflung und Wut angesichts dessen, was in Gaza passiert, auch seit einem Jahr. Mit 41.000 getöteten Menschen, da sind 11.000 Kinder mindestens getötet worden. Und es ist eine große Verzweiflung bei Menschen, nicht nur mit palästinensischem Hintergrund, auch aus der Region insgesamt. Die sehen, sie können eigentlich ihren Schmerz oder ihre Wut nicht in dem Maße äußern, wie sie das tun wollen würden, weil sie sehr schnell kriminalisiert werden. Auch unter anderem, ganz kurz vielleicht, wenn ich das zu Ende führen darf, zum Beispiel, indem man die palästinensische Fahne, die eine Fahne ist für einen palästinensischen Staat. Ich gehe davon aus, dass wir beide übereinstimmen, dass es den geben muss. Eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem eigenen palästinensischen Staat.
Selbstverständlich.
Das Symbol dieses Staates ist die palästinensische Fahne. Es ist vorgekommen, dass Kinder im Schulunterricht oder in den Schulen diese palästinensische Fahne nicht dabei haben sollen oder T-Shirts ausziehen müssen mit dieser Fahne. Wir sehen das palästinensische Tuch. Wir haben jetzt gerade über antisemitisch gesprochen und im Hintergrund zeigen Sie die Bilder mit Palästina-Fahnen. Das heißt, was für ein Eindruck entsteht, ist, dass auf den Straßen Deutschlands jeder, der gegen den Krieg in Gaza demonstriert, mit scharfer Kritik verbunden an Israel, das ist richtig,
zugleich antisemitisch ist. Das sind die
korrigieren. Ich laufe regelmäßig bei diesen sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin mit. Natürlich nicht als Aktivist, sondern als Berichterstatter und als Journalist. Ich habe noch nicht eine sogenannte pro-palästinensische Demonstration in Berlin erlebt. Bitte überprüfen Sie dann auch die Polizeiberichte, die Artikel, die darüber geschrieben werden, die wirklich pro-palästinensisch gewesen wären. Was ich dort sehe, ist massenhaft Antisemitismus, massenhaft Hass auf Israel. Ich würde mir wünschen, dass es pro-palästinensische Demonstrationen wären. Auch mir liegt das Wohl der Zivilbevölkerung in Gaza am Herzen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Krieg sofort aufhört. Sie haben gerade gesagt, 41.000 Tote. Jeder Tote ist einer zu viel, das ist doch klar. Aber wir müssen schon differenzieren, dass Sie nicht differenzieren zwischen Toten in der Zivilbevölkerung und getöteten Hamas. Terroristen. Und da muss man schon differenzieren.
Übrigens gehen amerikanische Ärzte und Pfleger und Hebammen von 118.000 getöteten Menschen in Gaza aus.
Wir diskutieren über Antisemitismus
in Berlin. Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht in Zeit. Nee, aber nochmal zurück zum Antisemitismus.
Die Palästinensertücher im Feld. Es ist doch klar, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung geben muss.
Das finde ich auch gut.
Aber wo sind die palästinensischen Ansprechpartner?
Okay, dann müssen wir wirklich darüber reden, was ist für Sie antisemitisch an diesen Demonstrationen? Und ich gebe jetzt ein paar Beispiele.
Ich gebe gerne die Antwort. FU Berlin, mit eigenen Augen gesehen. Yalla Intifada, das haben nicht ein oder zwei oder drei Studenten gerufen, das hat das Gros der Studenten, die dort demonstrieren.
Yalla Intifada bedeutet Aufstand.
Also Sie wissen schon, erste Intifada, über 1.000 ermordete israelische Zivilisten, so war es auch gemeint, indem dann zum Beispiel auch die
Hamas-Dreiecke
eingeblendet werden.
Okay.
From the river to the sea.
Herrn Peimann Engel deutlich recht geben. Ich finde, Ihre Beschreibung des Geschehens auf unseren Straßen trifft die Realität nicht. Auch viele Journalisten, die bei den Demonstrationen in Berlin dabei sind, die erleben Israel-Hass, sie erleben Bedrohung von Menschen, die sich als Sympathisanten von Israel zu erkennen geben, dass sie massiv bedroht werden. Also Bedrohung, islamistische Schlachtrufe und Symbole und viele antisemitische Parolen sind dort die Regel und nicht die Ausnahme. Also ich finde wirklich, dass da das Geschehen nicht angemessen beschrieben wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass in unserem Land wirklich Kundgebungen, bei denen tatsächlich friedlich der Trauerausdruck verliehen wird, ohne Rufe, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen.
Es geht irgendwie um Wut von Menschen. Entschuldigung, wir müssen jetzt mal wirklich beim Namen nennen.
So,
Sie als antisemitisch
verstehen, antisemitische Parolen,
Genozid,
das ist nicht was anderes als Trauer.
Dass in Gaza ein Genozid stattfindet, ist zum Beispiel etwas, was inzwischen erlaubt ist, was in Deutschland eigentlich verboten war, weil man sagt, der Zusammenhang von Genozid in Gaza ist noch nicht völkerrechtlich ergeben. Tatsächlich sprechen Völkerrechtler international Holocaust-Forscher, Genozid-Forscher sprechen darüber, ob das, was in Gaza stattfindet, ein Genozid ist oder noch nicht. Übrigens nicht wegen der Zahl der getöteten Zivilisten, sondern wegen der Zerstörung von palästinensischer Existenz. Also der Tatsache, dass alle Universitäten zerstört sind, Schulen, das Gesundheitssystem zerstört wurde. In Kombination, ganz kurz, in Kombination mit den Äußerungen von einigen Ministern im Kabinett von Ministerpräsident Netanyahu, den rechtsradikalen messianischen Siedlerministern, die ganz klar sagen, wir wollen Gaza wieder besiedeln, wir wollen das wieder besetzen und wir wollen palästinensische Menschen von dort vertreiben. Das in Kombination sorgt dazu, dass
es gibt Skandal zu diskutieren, ob da ein Völkermord stattfindet oder nicht.
Das ist ein Skandal, das macht es doch die Welt. Früher, die Völkerrechte
ja,
diskutieren
ja, genau,
doch darüber.
Und das, genau darüber genau reden das dürfen, ist der Skandal, dass in einer deutschen TV-Show, auch wenn es im Ausland wäre, wirklich ernsthaft zur Debatte zu stellen. Wir haben im Mittelalter gab es die antisemitischen Verschwörungstheorien.
Antisemitismus zu verharmlosen und wegzudefinieren. Wenn so viel Aufwand dafür betrieben würde, ganz etwas gegen Antisemitismus und für die Sicherheit Sie, jüdischer Menschen zu tun, wären wir weiter.
Kann man die Argumente wirklich verstehen? Also Frau Hellberg hat ja nicht den Vorwurf des Genozids hier in den Raum gestellt, sondern Sie sagten,
da kann man drüber
das wird
sprechen,
international
weil
diskutiert.
Es eine Anklage
das
vor dem Internationalen
sagen,
Gerichtshof.
So,
und es gibt Holocaust-Forscher, die zu der Erkenntnis
genau.
kommen und der Entscheidung,
aber
dass
sind
das
wir uns hier
ist.
In der Runde bitte einig? Also
wir können das gar nicht beurteilen. Wer sind
das
wir?
Ist das eine. Ich würde mir aber den Begriff
in den Raum stellen. Wie passt das zumindest mit der, Sie insinuieren ja, dass oder legen zumindest nahe, dass man ernsthaft darüber diskutieren sollte, dass dort ein Völkermord stattfindet. Wie passt das damit zusammen, dass die israelische Armee die Zivilbevölkerung vorwarnt, dass die israelische Armee Fluchtrouten einrichtet, dass die israelische Armee auf Häusern vorher warnt? Wie passt das damit zusammen, dass die israelische Armee alles dafür tut, dass die Zivilbevölkerung gegen Polio geimpft wird?
Haben Sie diesen Bericht gelesen, der 99 Mediziner in den USA, den Zustand der Zivilbevölkerung in Gaza, die Tatsache, dass Neugeborene sterben, weil ihre Mütter unterernährt sind, nicht stillen können und es im ganzen Gazastreifen kein sauberes Trinkwasser gibt.
Haben Sie sich mit der Rolle
der Gazastreifen
beschäftigt?
Ja, das ist jetzt ein bisschen. Jetzt sind wir gerade noch bei Israels Kriegsführung.
Das ist kein Whataboutism.
Aber wollen wir jetzt noch kurz zu Ende führen, wie die israelische Kriegsführung ist? Ich glaube, es ist inzwischen unstrittig, dass es erstens nicht verhältnismäßig ist und zweitens, dass es eine andere Absicht dahinter gibt. Israelische Soldaten filmen sich selbst dabei, wie sie Universitäten in die Luft jagen. Das sind keine militärischen Ziele. Israel ist die Beweise in einigen Fällen schuldig geblieben, dass dort überall eine akute
also
militärische Gefahr...
Die Hamas-Terroristen haben sich auch gefilmt am 7. Oktober. Ich glaube, da muss
ja,
man
das ist ganz wirklich, nein, es geht gerade,
vorsichtig sein.
Nein, ich vergleiche das überhaupt nicht. Es geht mir nicht darum. Was die Hamas gemacht hat, ist entsetzlich. Ist ein Massaker. Israel hat das Recht und die Verpflichtung, sich zu verteidigen. Alle haben das vor genau einem Jahr so anerkannt, haben gesagt, Israel muss Abschreckung wiederherstellen. Man muss die Hamas auf jeden Fall militärisch schwächen. Was nicht gelingt, und das ist das Problem von Netanjahu, ist die Hamas nur mit militärischen Mitteln zu zerstören.
Nein, es gibt,
und es gelingt auch nicht, die Geiseln zu befreien, von denen wir gestern sehr eindrücklich gehört haben, wie es denen geht.
Jahres hat das einzige Mittel gewirkt, militärischen Druck auf die Hamas auszuüben, um die Geiseln frei zu bekommen. Über
was ist
100
seitdem
Geiseln.
Passiert?
Seitdem kann ich Ihnen genau sagen, was passiert ist. Jeden Tag erneuert Israel dieses Angebot an die Hamas, lasst die Geiseln frei.
Das ist doch kein Angebot, es liegt ein Angebot. Ein
und
Plan
die Hamas
seit
mit
Mai
freiem Geleit muss sich
Netanjahu
ergeben, damit
abgelehnt.
Die Palästinenser im Gazastreifen genauso wie die Israelis auch endlich in Frieden und in Freiheit leben können.
Welches
manche
Angebot
Sachen
hat
im
Netanjahu
Leben sind
abgelehnt?
Ziemlich trivial.
Seit Mai liegt ein Angebot für ein Geiselabkommen, ausgehandelt von den USA und Katar und Ägypten, auf dem Tisch, wo genau in einem dreiwöchigen Zeitraum steht, dass alle Geiseln schrittweise freikommen gegen eine bestimmte Zahl von palästinensischen Gefangenen, wenn sich die israelische Armee mittelfristig aus Gaza wieder zurückzieht und dieser Krieg beendet wird. Das hatten die israelischen Unterhändler eigentlich nach Hause gebracht und das war im Grunde so ausgehandelt, bis Netanjahu gesagt hat, stopp, ich möchte erst noch Rafah wieder besetzen, also die Operation in Rafah starten, den Grenzübergang wieder besetzen. Jetzt formuliert er als neue Forderung, dass die israelische Armee auch im Philadelphia-Korridor bleiben soll, an der Grenze
klar,
zu Ägypten. Diese Unterhändler sind frustriert, wenn sie mit Unterhändlern
natürlich
sprechen.
Natürlich sind die frustriert,
ja, die israelischen
weil,
sind frustriert.
Weil die Hamas jedes einzelne Angebot im Wortsinne torpediert hat, attackiert
okay, das
hat.
Hört man anders
und dass Israel berechtigte Sicherheitsinteressen hat,
natürlich
hinter
hat
dass es nicht zurückgehen kann, ist doch auch klar.
Natürlich, Israel muss sich sicher fühlen. fühlen. Die Menschen in Israel, sind die nach einem Jahr sicherer als vor einem Jahr, nach diesen Kriegen,
die sie geführt haben? Die sind natürlich nicht sicherer, weil zum Beispiel aus dem Norden, und ich finde, darüber müssen wir auch mal reden, seit einem Jahr, seit dem 8. Oktober 2023 von der Hisbollah im Norden, der Norden Israels attackiert wird. Absolut. Über 60.000 Israelis sind Binnenflüchtlinge. Wenn wir das hochrechnen auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands, sind das 600.000 Deutsche, die auf der Flucht sind. Die können nicht in ihre Wohnungen und Häuser zurück.
Im Libanon sind jetzt mehr als 1 Million Menschen.
Ja, im Libanon werden Terrortunnel initiiert. Ja, und es gibt Pläne, die jetzt aufgedeckt wurden, dass die Hisbollah einen Anschlag auf Israel geplant hat oder plural Anschläge. Ja, fünfmal so stark wie der 7. Oktober. Und die haben die Hisbollah
ist, das, was die israelische Regierung
ist Sie fünfmal.
Haben ja recht. Ich möchte Ihnen
es ist eine Terrororganisation. Das ist das, was Terroristen machen. Das sagen die auch. Israel auslöschen.
Was ist die Hisbollah für Sie, Frau Helberg?
Die Hisbollah hat im Süden des Libanon vor allem gar nichts verloren. Sie hätte sich längst zurückziehen müssen hinter den Litani-Fluss. Da gibt es eine UN-Resolution, 1701, die ganz klar besagt, die Hisbollah darf an der Grenze nicht stehen. Sie hat in den letzten Jahren das ganze Grenzgebiet untertunnelt mit sehr viel mehr Aufwand. Das ist ja das eigene Staatsgebiet. Da muss man sich auch nicht verstecken. Das kann man ganz offiziell machen. Und hat sich dort militärisch aufgerüstet mit Unterstützung der Islamischen Republik Iran. Das ist völlig richtig. Deswegen ist es natürlich nachvollziehbar, dass man die Hisbollah militärisch schwächen will. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo der Generalsekretär Hassan Nasrallah ermordet wurde. Die ganze Führungsriege ist tot. Es wäre jetzt der Moment, aus einer Position der Stärke heraus, auch von israelischer Seite zu sagen, jetzt verhandeln wir und jetzt setzen wir durch, dass die Hisbollah nicht mehr also an dieser Grenze steht.
Israel möchte Frieden. Israel möchte keinen Krieg führen. Wir befinden uns heute an einem Tag. Israel wurde wieder attackiert von der Hisbollah.
Aber Israel so schaffen Sie doch keinen Frieden, Herr Engel. Ganz ehrlich, man schafft doch keinen Frieden, indem man Zehntausende Zivilisten tötet innerhalb von einem Jahr. Das können Sie nicht alles der Hamas und der Hisbollah anlasten.
Wir sind jetzt
diese Kriegsführung
bei der
ist offiziell völkerrechtlich eingestuft.
Muss auf diesen Raketenterror reagieren. Die Logik des Nahen Ostens, und ich habe Verständnis dafür, dass Deutsche das nicht verstehen können, aber das ist die Logik des Nahen Ostens, dass nicht Israel eskaliert oder an der Gewaltspirale dreht. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn Israel attackiert wird und nicht reagiert, wird dieser Beschuss im zweiten, dritten und vierten Schritt noch extremer sein. Israel muss sich wehren gegen die Hisbollah, gegen den Iran, sonst wird es untergehen.
Die beiden Positionen klar. Ich wollte noch einmal kurz nachtragen. Den Begriff Genozid machen wir uns hier nicht zu eigen.
Aber wir reden drüber. Es ist
wir reden darüber, dass es eine Diskussion darüber gibt.
Entschuldigung, ich muss wirklich intervenieren und man kann es nicht klar genug sagen, indem man es schon, wie Frau Helberg das macht, sorry, ich schätze Sie persönlich so sehr, aber indem Sie diesen Begriff zur Debatte stellen, halten Sie schon offen, ja, man kann darüber diskutieren und vielleicht ist ja doch was dran.
Wenn wir das gesamte internationale
Aufwärmung der mittelalterlichen,
Nein, es geht um die Durchsetzung von Völkerrecht. Entschuldigung, es gibt eine Genozidkonvention, die hat Israel akzeptiert.
Sie wissen, dass es auch unter hochkarätigen Völkerrechtlern diese Diskussion gibt.
Natürlich.
Ich sage nochmal ganz deutlich, wir machen uns diesen Begriff hier, haben uns nie zu eigen gemacht, machen uns auch heute nicht zu eigen. Einen anderen Begriff, über den würde ich gerne einmal mit Ihnen sprechen. Sie sagen, da gibt es ganz viel Bigotterie innerhalb der deutschen Regierung auch. Und es gab letzte Woche einen sehr denkwürdigen Moment dazu. Ich habe Kevin Kühnert sozusagen versucht zu löchern, wie das denn ist mit der Staatsräson und so weiter und wie unverbrüchlich eigentlich die Hilfe für Israel ist und unsere Position. Und es war sozusagen nicht klar herauszukriegen, was das dann wirklich heißt. Also wenn wir sagen Staatsräson, dann heißt das auch, wir unterstützen mit allem, was nötig ist. Aus israelischer Sicht heißt auch mit Waffen. Er hat sich da sehr bedeckt gehalten. Wir haben noch mal ein bisschen genauer recherchiert. Mittlerweile gibt es auch die Zahlen. Wir haben im vergangenen Jahr Deutschland, ich glaube, 328 Millionen Waffen, Munition, alles Mögliche an Israel geliefert. Mittlerweile ist das sehr, sehr weit runter. Auf, ich glaube, ungefähr 10 Millionen, 20 Millionen. Und seit März gar nicht mehr. Sie sagen, das ist bigott.
Das ist Bigott in der Tat. Also wir haben jetzt noch genau einen Monat hin bis zum Holocaust-Gedenktag, 9. November. Und auch danach kann ich jetzt schon den Wecker stellen, habe das seit Jahren erlebt, werden unsere auch Bundespolitiker und Mitglieder der Bundesregierung wieder sagen, Juden dürfen weltweit nie wieder Opfer werden. Wir treten ein gegen Antisemitismus und die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Und natürlich treten wir ein für den wehrhaften Staat Israels. Und das ist alles richtig, was dort gesagt wird. Aber wenn wir uns das konkrete Handeln auch der Bundesregierung anschauen, dann kann man nicht zu einem anderen Schluss kommen, als dass das Sonntagsreden sind. Sie haben das stille Waffenembargo genannt. Das ist genau. Tatsächlich so. Es werden Waffen geliefert an Katar, nicht das Musterbeispiel einer Demokratie. Und es gibt tatsächlich jetzt gerade aktuell ein stilles Waffenembargo gegen diesen Staat Israel. Sie haben es vorhin zitiert, gegen den Juden unter den Staaten, der sich wehren muss. Sonst gibt es diesen Staat nicht mehr.
So, das würde mich jetzt mal interessieren, diese sozusagen doppelten Standards. Das ist einer der Kernvorwürfe, auch in der arabischen Welt, der immer kommt, doppelte Standards. Ihr Westler, doppelter Standard. Was wissen Sie über dieses stille Waffenembargo, wie es Herr Engel nennt, Frau Hellberg?
Ich glaube, es werden keine weiteren Genehmigungen ausgestellt, vor dem Hintergrund,
ohne es offiziell zu
dass
sagen.
Der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle beantragt hat gegen führende Mitglieder dieser Regierung wegen Kriegsverbrechen in Gaza. Es geht darum, dass man zum jetzigen Zeitpunkt als Staat, wenn man das Völkerrecht achten möchte, keine Kriegswaffen, Munition, Schnellfeuerwaffen, an einen Staat liefern darf, der in Gaza in dieser Weise diesen Krieg führt. Es geht nicht.
Das ist der Hintergrund.
Es geht nicht um. Es geht.
Das ist der Hintergrund.
Ich bin nicht in der Bundesregierung.
Das wird öffentlich, aber.
Nee, ich will da ganz kurz was ergänzen. Ja, ich möchte noch eine Sache ergänzen. Es geht nicht darum, Israel keine Raketenabwehrsysteme zu liefern, die es ganz dringend braucht in der Verteidigung gegenüber der Islamischen Republik Iran. Das ist eine Verteidigung, die Israel auf jeden Fall braucht. Aber da dieser
die
Krieg in Gaza.
Die Selbstverteidigung.
Genau. Ja. Das ist Selbstverteidigung. Dieser Krieg, wie er in Gaza geführt wird, ist keine Selbstverteidigung mehr. Und das ist nicht meine Meinung, sondern es gibt ein Kriegsvölkerrecht, es gibt Genfer Konventionen, die muss man hochhalten. Und da gibt es berechtigte Zweifel daran, dass Israel sich an diese Genfer Konvention hält. Und können wir noch einen kleinen Unterschied machen? Können wir mal differenzieren zwischen dieser israelischen Regierung und dem Staat Israel? Die Sicherheit Israels ist zu Recht deutsche Staatsräson. Die müssen wir hochhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt, das, was diese israelische Regierung macht, die eine rechtsradikale Regierung ist, in Teilen mit faschistischen Positionen von Ministern Ben-Gvir und Smotrich, Sie kennen die Äußerungen, kann kein enger Partner sein im Sinne von bedingungsloser Unterstützung. Der Staat Israel hat unsere volle Solidarität verdient, aber nicht diese Regierung.
In dem Moment, wo Israel dieses Recht auf Selbstverteidigung ausüben muss, nehmen sie diese Solidarität oder dieses Versprechen wieder zurück. Und Sie haben ja danach gefragt, inwiefern das bigott ist, diese Aussage der Bundesregierung Staatsräson. Es gibt zig andere Beispiele. Wir müssen auch über unsere Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, sprechen, die auch an den Holocaust-Gedenktagen und bei den Reisen nach Israel nicht müde wird, zu sagen, wir stehen an der Seite unserer israelischen Partner. Dann lädt sie ein Beispiel von vielen, die Israel-Hasser ins Auswärtige Amt zum Gedankenaustausch ein.
Können wir das bitte einmal ganz kurz klären, weil es ein interessanter Punkt ist und weil es gerade politisch auch, glaube ich, zu größeren Verwerfungen führt, als man das ursprünglich eingeschätzt hat. Frau Bellberg, was wissen Sie, wer war da?
Ich soll das jetzt kommentieren.
Wer war da? Ja. Ja,
wie können doch nicht Menschen, die eine kritische Position zur deutschen Außenpolitik haben, als Israel-Hasser, das sind keine Israel-Hasser.
Kurzes Argument, bitte.
Wirklich, wenn Sie jetzt wirklich Wissenschaftler, Journalisten, Kollegen, die sich mit der Region auskennen, die solidarisch sind, auch mit Israel, die auch das Interesse israelischer Sicherheit hochhalten, die aber trotzdem eine kritische Position haben gegenüber dieser Regierung und sagen, so kann es nicht gehen.
Israel-Hasser
bezeichnen, dann ist das wirklich, fällt das in die Kategorie von Diffamierung.
Okay. Ganz kurz, Frau Hellberg, können wir bitte einmal klären, ich fände es großartig, wenn wir das heute mal machen, wer war da?
Ich kann Ihnen keine Liste vorlegen.
Aber Sie kennen
ich kenne Leute, die da sind. Die sind bestimmt keine Israel-Hasser.
Das ist nicht mein Job. Liste vorlegen.
Ja, das ist doch der Punkt.
Das ist das politische Problem dabei.
Aber woher wissen wir denn dann, wer da war? Ich weiß von zwei Aktivistinnen, glaube ich, haben es gepostet. Das ist das, was ich weiß.
Das sind alles seriöse Personen, die eine andere und eine kritische Auffassung haben. Das sind keine Israel-Hasser.
Wenn jemand sagt, das ist eine Delegitimierungskampagne. Das hat keiner gesagt. Dann ist er nicht seriös.
Keine der Personen, die dort hingegangen sind.
Wer hat das gesagt, Herr Engel?
Emilia Roy, schon im Oktober wusste sie, dass Israel
nicht existieren soll. Das hat sie nie so gesagt.
Sie sagt, dass der Zionismus eine faschistische, ethnofaschistische Bewegung ist.
Das ist doch was anderes, als zu sagen, Israel soll nicht existieren. Das machen Sie daraus.
Entschuldigung, jedes Volk auf der Welt hat das Recht auf Selbstbestimmung, aber nicht das jüdische Volk.
Wer ist die Frau, über die wir gerade sprechen? Entschuldigung.
Emilia Roy. Publizistin. Ich hatte, ja, sagen wir mal, das Vergnügen mit ihr im Rahmen eines Spiegel-Streitgespräches auch zu diskutieren.
Wo publiziert sie? Entschuldigung, Wortfindungsstörungen. Wo publiziert sie?
Sehr viel im Social Media. Jetzt mag man das belächeln, hat aber eine riesen Reichweite und natürlich auch in vielen sozusagen klassischen. Das macht ein Argument weder besser noch schlechter.
Ich sage nur, sie hat auch ein Recht, über Zionismus zu sprechen und kritisch nachzudenken. Genau das hat sie getan.
Keiner hat das. Keiner
hat das. Genau, aber deswegen kann man auch.
Und warum ist sie Hengel jetzt eine Judenhasserin?
Das habe ich nicht gesagt.
Israelhasserin.
Sie ist eine Israelhasserin, ganz formal. Und ich will
woran machen wir das?
Ja, ich hatte es ja gerade zitiert, indem sie dann in verschiedenen Social-Media-Beiträgen...
Man kann Zionismus kritisieren und
es
immer noch kein Israel
hasse. Entschuldigung, also wer sagt, der Geiselaustausch an einem Freitag verhindert wurde von der israelischen Regierung, weil da der Black Friday stattgefunden hat, dann ist er unter anderem deswegen Israel-Hasser, aber auch, wer den jüdischen Staat als ethnofaschistischen Staat bezeichnet, der ist natürlich ein Israel-Hasser.
Aber in dieser Regierung
Frau
Münzermanns Argument hören und dann Frau Teutoburg.
Also in dem Fall muss man fragen, warum jetzt macht die Union ja auch eine Staatsaffäre daraus, die fragen, was sie können, zu Recht nach, wer war da.
Aber wenn man nichts
warum
zu verbergen hat, kann man es doch auch einfach sagen.
Exakt.
Ne?
Das finde ich auch. Also wenn,
ich finde, es gibt auch ein berechtigtes Anliegen der Öffentlichkeit,
Amt, das
einfach mal zu erfahren.
Beide Seiten, die wir ja heute auch hören, das ist ja das Problem der deutschen Politik. Also dass die Staatsräson, die Sicherheit Israels ist Staatsräson, steht im Koalitionsvertrag aller drei Ampelparteien, hat Olaf Scholz nach dem 7. Oktober gesagt, der Kanzler, hat er jetzt zum Gedenktag nicht wiederholt. Das ist ja auch vielen aufgefallen, weil das Problem der deutschen Bundesregierung aus meiner Sicht schon das ist, dass man an Israel und an der Seite dort zu stehen überhaupt keine Zweifel hat, dass man aber das Vorgehen der israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu auch in Teilen unverhältnismäßig findet. Das ist auch eine Position, die man haben kann, warum Annalena Baerbock ins Außenministerium Leute einlädt und dann damit nicht sagt, warum und wer. Das finde ich komisch, weil man hätte ja auch versuchen können, wäre ja eine Idee in Deutschland, sozusagen beide Seiten, wie wir das ja heute auch machen, an einen Tisch zu bringen und miteinander zu sprechen.
Das findet ja auch statt.
Ja,
Frau Baerbock hat sich im vertraulichen Austausch mit Menschen getroffen, die ihre Außenpolitik kritisieren. Sie will verstehen, was ist eure Kritik an dieser deutschen Haltung?
Das kann man machen, das muss man nicht an die Öffentlichkeit zählen. Die kann das machen, wenn sie das macht, hat das eine politische Note und das weiß Frau Baerbock auch sehr genau.
Das sehe ich ehrlich gesagt genauso.
Es gibt ja auch noch zahlreiche andere Beispiele, bevor wir uns jetzt hier irgendwie im Detail verlieren. Die Außenministerin, die Bundesregierung lässt keine Gelegenheit aus, Gelegenheiten auszulassen, in den Vereinten Nationen für Israel zu stimmen. Also bei israelfeindlichen Resolutionen ist Deutschland jedes Mal dabei mit Enthaltung. Wahre Freunde Israels stellen sich da eben an die Seite des jüdischen Staates. Das macht Tschechien, das machen die USA. Und dann sollte das die Bundesregierung doch auch hinbekommen, wenn sie denn von sich behauptet, sie lässt Israel nicht im Regen stehen.
Aber Deutschland fühlt sich dem humanitären Völkerrecht, vor allem wegen des Holocausts, so verpflichtet, dass man sagt, wir können nicht Prinzipien des Völkerrechts über den Haufen werfen, weil unser enger Freund Israel die zum Teil gerade nicht beachtet in diesem Krieg in Gaza. Das ist ein Dilemma. Ich sehe das als Dilemma für Deutschland. Die Lösung dieses Dilemmas ist zu sagen, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Das Land muss in Sicherheit leben können, die Menschen in diesem Land. Aber was diese aktuelle Regierung macht, dient nicht langfristig der Sicherheit Israels. Mhm. Deswegen müssen wir uns distanzieren von dieser Regierung und ihr sehr wohl klar aufzeigen, dass der Bruch des Völkerrechts auf diesem Niveau, wie er stattfindet. Und das behaupte nicht ich, das behaupten auch keine Israel-Hasser. Das verhandelt der Internationale Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof. Das sind Völkerrechtler, die das beurteilen. Und vor diesem Hintergrund einfach nur zu sagen, das sind alles Israel-Hasser, wenn sie jetzt Israel kritisieren oder wenn man auf das Völkerrecht verweist, das finde ich zu einfach.
Es geht doch nicht um Kritik an Israel. Es gibt 200 Staaten ungefähr in dieser Welt. Das wäre doch schräg, wenn Israel nur alles richtig machen würde. Die USA kritisieren natürlich auch die aktuelle israelische Regierung mit gutem Grund.
Macron denkt Macron, ganz laut darüber nach und sagt, wir liefern keine Waffen mehr.
Er hat schon beschlossen, glaube ich. Ich glaube, die haben das beschlossen.
Genau, da gibt es sozusagen ein großes Unbehagen.
Auf nicht die anderen.
Es geht darum, dass die Außenministerin sich hinstellt beispielsweise und sagt, es gibt keinen Akteur im Nahen Osten, dem es daran gelegen ist, zu eskalieren. Sorry, das ist eine fundamentale Falscheinschätzung. Dann hat sie gehört zur DNA des Mullah-Regimes in Teheran, zu eskalieren, Israel auslöschen zu wollen. Und das ist nicht nur Rhetorik, sie meinen das ernst. Das hat der 7.
Oktober gezeigt. Ja, und es ist auch ein schwieriger Satz zu sagen, der Tod von Hassan Nasrallah macht die Sicherheitssituation in Israel nicht besser.
Ich würde geworden
ganz kurz mal sagen, dass wir ganz einer Meinung sind.
Natürlich, ich weiß,
dass wir uns alle freuen, wenn die Hisbollah nicht mehr existiert.
Und
die
Hamas nicht mehr existiert. Frau Münstermann,
würde noch mal gerne. Wenn sie nicht mehr
existieren, geworden,
aber der Libanon stürzt ab in den Abgrund.
Nicht durcheinander. Frau Münstermann, weil Sie sehr eng dran sind an der Politik, das stille Waffenembargo würde mich noch mal interessieren. Gibt es das?
Also die Zahlen geben das her. Das ist ja eine Anfrage der Bundesregierung.
Genau.
Das heißt, das sind belastbare Zahlen. Im Wirtschaftsministerium verantwortlich für Waffenexporte.
Weil Deutschland nicht
es ist kein
will.
Embargo. Es werden keine neuen Genehmigungen mehr ausgestellt.
Nein, ist schon klar.
Gut, das ist also genau auf dasselbe hinausläuft.
Das ist der Versuch.
Das wurde auf Hold gestellt.
Offiziell
will
heißt
Deutschland
es, wir,
nicht, darf genau, Deutschland nicht. Das ist also ja die Frage. Ne?
Wir liefern Abwehrwaffen und wir liefern das, was man auch für zivile Hilfe braucht an Israel. Aber die Idee, dass man Kriegsgerät, mit denen man nach Gaza rein kann, wird zumindest nicht offiziell, da wird das dementiert, aber inoffiziell ist man da zögerlicher, als man das noch kurz nach dem 7. Oktober war, ganz
da
klar.
Da gibt es auch Gerichtsanzeigen vor Gerichten, wo genau das verhandelt wird.
Genau, also in den Niederlanden gibt es die zum Beispiel.
Da gibt es schon die Entscheidungen.
Ja, gibt es auch schon Entscheidungen, ganz genau. Also nochmal ganz kurz, das heißt, da hat sich etwas verändert?
Also das,
wir haben im vergangenen Jahr nochmal, ich habe es vorhin zitiert, für 328 Millionen Waffen geliefert.
Natürlich ist es ein Jahr später, Krieg in Gaza ist eine
andere
Nummer.
Und jetzt dürfen wir nicht mehr oder wollen wir nicht mehr? Ist ja eine Frage, ist das sozusagen eine politische Entscheidung oder ist das eine juristische Entscheidung?
Aus meiner Sicht geht es schon in eine politische Entscheidung hinein, weil sich ein Diskurs gedreht hat. Also die Solidaritätsbekundungen nach dem 7. Oktober unmittelbar waren größer. Die Kritik, auch die interne Kritik innerhalb der Regierung, innerhalb der Parteien an der israelischen Regierung, wir reden nicht vom israelischen Volk, wächst auch in der Ampelkoalition. Wie gesagt, im Koalitionsvertrag ist die Staatsräson Teil gewesen dessen, worauf man sich ohne Wenn und Aber geeinigt hat. Natürlich ist dieses Jahr, das vergangen ist, eines, was überall Spuren hinterlassen hat. Da würde ich Ihnen, also bei beiden Seiten, und das geht an der Bundesregierung nicht spurlos vorüber. Ich würde trotzdem sagen, Deutschland hat sich zunehmend auch international isoliert. Das konnte man bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar schon sehen, weil man eben von vielen als unverbrüchlicher Partner an der Seite Israels gesehen wird, was im Nahen Osten und in Afrika einem keine Freunde macht. Also Stichwort Südafrika, Brasilien sind auch schwierige Partner geworden für Deutschland, weil es nicht mehr so, weil sie auch zweifeln, wo steht ihr. Aber bis jetzt, würde ich sagen, hat die deutsche Regierung da ziemlich klar gemacht, dass man an der Seite Israels steht.
So, dann, es gibt so ein paar Punkte, Begriffe, Narrative, um die es immer wieder kreist und in denen es sich immer wieder entzündet. Auch heute Abend hier, sehr interessant. Sie sagen, ich habe da dieses. Und das ist ja auch ein juristischer Begriff, mit Kai Ambos mehrfach hier auch schon darüber diskutiert, der Begriff der Verhältnismäßigkeit. Sie sagen, ich stehe selbstverständlich an der Seite Israels, aber das ist unverhältnismäßig, was da passiert. Frau Teuteberg sagt, ich verstehe wirklich nicht und mich entsetzt es, dass sofort dieser Begriff der Verhältnismäßigkeit strapaziert wird.
Wie routiniert er kommt. Ich will das gerne erklären.
Genau, erklären Sie das.
Er ist mir sehr wichtig, auch innerstaatlich als ein rechtsstaatlicher Grundsatz. Er wird aber mit einer bemerkenswerten Routine in Deutschland, was Israel betrifft, angewandt, die manchmal in den Hintergrund völlig geraten lässt, wie monströs und wie perfide dieses Pogrom war, das 7. Oktober, und was die Hamas da angerichtet hat. Denn die Dilemmata der israelischen Situation und Strategie, die finden in unserer Debatte zu wenig statt. Die Situation in Gaza, die sehr besonders ist, mit diesen unterirdischen Tunneln, mit der Nutzung von Menschen, von Zivilisten und von Gebäuden, die auch zivile Zwecke dienen, als Schutzschilde und die Instrumentalisierung dafür. Das ist eine so schwierige Situation, dort sich auch sein völkerrechtlich verbrieftes Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen zu können. Und diese Dilemmata und Schwierigkeiten, denen Israel da ausgesetzt ist, ich finde, die werden in die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit zu wenig einbezogen. Und ich mache mal nur die Seitenbemerkung, wir werden das hier nicht ausdiskutieren können, aber selbst bei diesem berühmten IGH-Gutachten haben 4 der Richter ein abweichendes Votum abgegeben, sind auch alles andere, sind keine Deutschen dabei. Auch die ugandische Vizepräsidentin hat ein völlig abweichendes Votum abgegeben, weil sie sagt, die israelische Situation wird nicht hinreichend gewürdigt, die dramatische Bedrohung der Sicherheit und die Schwierigkeiten, dort die Sicherheit herzustellen. Echte Verbündete Israels, und das ist meine und auch die Position der Freien Demokraten, die sagen nicht gleich im nächsten Satz ja, aber, wenn sie das Selbstverteidigungsrecht Israels anerkennen und machen es sich so leicht, die Verhältnismäßigkeit in Abrede zu stellen.
Aber ich habe immer nur darum dreht, wie Israel diesen Krieg führt. Es ist in Ordnung, darüber zu diskutieren, ist notwendig. In der öffentlichen Diskussion, was ist die Rolle der Hamas, was ist die Rolle des Iran, was ist die Rolle der Hisbollah? Wir reden in der öffentlichen Diskussion seit einem Jahr fast nie darüber, dass Israel sich an einem 7-Fronten-Krieg befindet. Ja. Ich möchte die Bundesrepublik sehen, wie die Bundesrepublik reagieren würde, wenn an einem Tag, am 7. Oktober 2023, hochgerechnet auf die deutsche Gesamtbevölkerung, 12.000 deutsche Bundesbürger ermordet worden wären, 5.000 Israelis wurden verletzt, das wären hochgerechnet 50.000 verletzte deutsche Bundesbürger. Israel, man kann es nicht oft genug und klar genug betonen, muss sich verteidigen. Natürlich kann man darüber diskutieren und muss auch darüber diskutieren, wie sich Israel verteidigt.
Wir beide haben das auch schon mehrfach diskutiert.
Ihrer Ansicht nach, wie sollte sich Israel verteidigen? Die Frage nach der
Verhältnismäßigkeit. Ja. Muss die sich eine israelische Regierung gefallen lassen oder nicht?
Ja, natürlich muss sie sich diese Frage.
Und muss sie sich die Frage gefallen lassen? Dann sind wir uns da einig. Muss sie sich die Frage gefallen lassen, ob dort möglicherweise Kriegsverbrechen stattfinden? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Völkerrecht, aber ich höre auf das, was Leute sagen, die sich damit wirklich auskennen. Und die sagen beispielsweise das Argument zu sagen, wir gehen da jetzt rein und da sind bestimmte Regeln sozusagen aufgehoben, militärisch. Das bedeutet aber völkerrechtlich, dass du ganz besonders Verantwortung trägst für den Schutz der Zivilbevölkerung.
Genau, das ist der Punkt.
So, und das bin noch nicht zu Ende. Und das weitere Argument ist dann, das dann immer wieder kommt, zu sagen, naja gut, aber da ist diese Hamas, die benutzt Zivilisten als lebende Schutzschilde, was richtig ist. Und dann sagen Völkerrechtler, die sich damit wirklich auskennen, aber auch das entbindet Israel nicht davon, für den Schutz der Zivilbevölkerung zu sorgen. Und das dritte Argument ist, das ist ja so ein kleines Gebiet, das ist alles so eng, das war das, was gerade kam. Die Tunnel, die ganze Situation dort, ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ich konnte mir nie vorstellen, wie man dort zielgenau Hamas-Terroristen treffen soll. Haben wir auch gesehen, das funktioniert ja offensichtlich nicht. Einfach durch die baulichen Gegebenheiten schlicht nicht. Und weil da viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum, nochmal, ist ein Raum so groß wie Köln, auf dem so viele Menschen leben, wie ungefähr in Hamburg leben. Das ist so die Situation. Auch das Argument zu sagen, wir können dort nicht genau treffen, weil alles eng bebaut. Auch das ist kein wirkliches Argument für die Vernachlässigung des Schutzes der Zivilbevölkerung.
Aber genau das ist Völkerrechtler ist ja eben nicht das Argument der israelischen Regierung und des israelischen Militärs.
Die sagen, das ist das, was stattfindet angesichts der Opferzahl. Und deswegen kommt dann immer wieder der Begriff der Verhältnismäßigkeit angesichts von 42, 43, 44.000 Toten.
Das ist ja richtig. Sie beschreiben gerade die Grundsätze, dass es von dieser Verantwortung nicht entbindet. Damit ist aber andererseits jetzt noch nicht belegt, dass diese Verantwortung nicht wahrgenommen wurde, sondern Sie beschreiben zu Recht den Obersatz, auch Israel muss sich darum bemühen,
Zivilisten. Ein demokratischer Staat.
Ja,
ne?
Ja, natürlich. Und übrigens,
deshalb lege ich andere Maßstäbe an als eine Terrororganisation, wie es die Hamas ist.
Dieser Staat legt die übrigens an sich selbst auch an. In Israel gibt es täglich Kritik an dieser Regierung. Und selbstverständlich, ich finde auch die Äußerungen einzelner Minister dort unerträglich. Aber wir haben trotzdem nicht das Recht zu sagen, Staatsräson nur in Sonntagsreden, aber für diese Regierung nicht. Wenn wir den Staat Israel mit seiner, wenn auch problematischen, demokratisch gewählten und legitimierten Regierung unterstützen, dann gehört für mich und für uns als Freidemokraten zum Beispiel schon dazu, dass wir die Ersatzteile, um die die israelische Armee bittet, wo sie Bedarf anmeldet, dass wir die auch wieder liefern als Bundesrepublik Deutschland. Okay. Was mich stört, ist dieser rhetorische Überschuss. Herr Habeck redet sogar von uneingeschränkter Solidarität und dann das konkrete Handeln. Und da ist mir einfach wirklich wichtig, dass Israel kann man kritisieren, so wie jeden Staat auf dieser Welt auch. Aber warum ist Israel-Kritik bei uns in den Debatten schon so ein stehender Begriff, während Iran-Kritik oder Syrien-Kritik... Aber wir müssen aufpassen, dass die Maßstäbe wie bei anderen Staaten dann auch angelegt werden.
Also die deutschen Medien schreiben seit einem Jahr in sehr vielen Überschriften, 7-Fronten-Krieg, die Terrororganisation Hamas, Israel verteidigt sich, die Medien, die Medienberichterstattung in Deutschland.
Komplett ausgeblendet. Wann hatten wir Sendungen hier über den Norden Israels?
Wir haben ganz klar gemacht, dass in jeder Nachricht, Entschuldigung, Herr Engel, in jeder Nachricht auf tagesschau.de steht die ganze Zeit, dass natürlich der Norden Israels beschossen wird aus dem Libanon durch die Hezbollah.
Das ist eine Terrororganisation. In dem Moment, wo Israel reagiert auf den Beschuss, dann wird es skandalisiert und dann ist es ganz oben auf den Nachrichtenseiten.
Nein, da die deutsche Berichterstattung besteht vor allem darin, dass wir israelische Regierungssprecher und Militärsprecher zitieren. Das machen wir die ganze Zeit. Damit ist die israelische Perspektive sehr gut vertreten in deutschen Medien, würde ich grundsätzlich sagen. Die Frage der Kriegsführung, um nochmal zurückzukommen auf das, was Herr Lanz gesagt hat. Sie haben die Theorie der Völkerrechte diskutiert. Wir sind ja einen Schritt weiter. Weil der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat sich sehr genau angeschaut, was in Gaza passiert. Es gibt verschiedene Berichte darüber, es gibt Beweise darüber, was wird in Kauf genommen, welche ganzen Wohnblöcke werden bombardiert, um 2, 3, womöglich 5 Hamas-Kämpfer zu treffen. Ist das verhältnismäßig? Die Frage der Abregelung, der humanitären Versorgung der Menschen. Da verhungern Kinder inzwischen in Gaza. Das liegt daran, dass das Gebiet abgeriegelt ist. Ganz aktuell, der Grenzübergang Rafah ist geschlossen. Der einzige Korridor für humanitäre Hilfe kommt aus Jordanien durch das Westjordanland nach Gaza. Das ist die deutsche Route, hat die deutsche Außenministerin mit Jordanien vor allem ausgehandelt. Da gibt es jetzt neue Zollbestimmungen, weswegen wieder die Zahl der Lkw-Ladung deutlich zurückgegangen
und
die Lage
ist Israel schuld?
Ja, Israel ist
nicht.
Doch Israel trägt Verantwortung für die humanitäre Lage in Gaza.
Ja,
sie ist mit Militär vor Ort.
Verantwortung sie kommt sie nach.
Nein, sie kommt nicht dieser Verantwortung.
Total. Das sehen Sie. Kogat, die israelische Behörde ist dafür zuständig und sie kommt dieser Aufgabe nach.
Lebensmittel vorenthält, damit Handel treibt, die den Menschen nicht gibt. Und insofern, da gibt es auch eine massive Verantwortung der Hamas für die humanitäre Situation.
Ich habe in dem Moment, wo die Hamas sagt, wir lassen die Geiseln frei und wir hören auf damit, ist dieser Krieg wahrscheinlich auch zu Ende.
Definitiv.
Das steht auch vor der Klammer. Das ist schon richtig. Ich würde noch gerne einen allerletzten Punkt noch ganz schnell mit Ihnen behandeln. Und das ist etwas, was ich mich seit langer Zeit frage. Es gibt ja auch dieses Narrativ nach dem Motto, Israel ist nur umzingelt von aggressiven, feindlichen Staaten. Ich würde das in Frage stellen wollen.
Das ist
mit Blick auf Saudi-Arabien beispielsweise.
Es gab vor dem 7. Oktober einen Tauwetter, die Abraham-Rekord,
eine populäre Aussage initiiert von Donald Trump. Eine Frage habe ich dazu mit der Bitte um kurze Antwort an Sie alle. Wenn das so ist und wenn wir auch bis heute, ich habe nichts vernommen aus Saudi-Arabien, dass da lautet, jetzt reden wir mit euch nie wieder. Ganz im Gegenteil. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da nicht einen Weg hätte. Warum beschreitet man diesen Weg jetzt aus der Position der Stärke heraus nicht, um möglicherweise tatsächlich mal auf eine andere Ebene zu kommen, als immer nur auf dieser Ebene des Tötens und Gegentötens und noch mehr Tötens stehen zu bleiben?
Naja, das ist ja ein Teil des Lösungsvorschlages auch der israelischen Regierung, dass das der Plan für die Zukunft Gazas ist. Und ich finde auch ein sehr, sehr überzeugender Plan, dass ein arabischer Staatenverbund die Organisation und die Verwaltung des Gazastreifens übernimmt, damit endlich auch die Leute im Gazastreifen, die Zivilbevölkerung, in Frieden und in Freiheit leben können, genauso wie die Israelis, die Nachbarn auch. Und da gibt es praktischerweise dann sehr, sehr viele Probleme. Also das erste Problem ist, dass die Hamas die Geiseln nicht freilässt, dass die Hamas natürlich ja an der Macht klammert, dass sie weiter so ticken Terroristen, die Macht nicht abgeben wollen. Und dann in einem zweiten, dritten Schritt, das sehen wir dann eben auch bei Ägypten, dass da so diese viel zitierte Solidarität mit den arabischen Brüdern und Schwestern ja rhetorisch stark ausgeprägt ist, in der Praxis stimmt. Aber häufig nicht.
Mhm. Frau Helberg, Ihre Einschätzung noch dazu?
Es gibt einen Plan für Nachkriegs-Gaza, den Netanyahu nicht diskutieren möchte, aus zwei Gründen. Wenn er anfängt, anfängt, über Nachkriegs-Gaza zu sprechen und sich bereit erklärt, israelische Armee abzuziehen und das an eine palästinensische Alternative zu Hamas zu übergeben, steigen seine Hardliner aus der Koalition aus und er ist nicht mehr Ministerpräsident. Stimmt er diesem Plan
steht dann
zu?
Auch, und steht dann auch vor Gericht.
Ja, das auch, natürlich. Ja. Und würde er aber umgekehrt, deswegen hält er das alles so offen, macht er umgekehrt einfach weiter und er macht das, was diese Minister fordern, nämlich Besatzung aufrechterhalten, wiederbesiedeln. Das ist übrigens entgegen der Meinung der Armeeführung. Galant, der Verteidigungsminister, sagt ganz klar, wir wollen nicht in Gaza bleiben, wir wollen Gaza nicht wieder besetzen. Dann ist das natürlich etwas, was diametral im Gegensatz steht zu dem, was seine engsten Verbündeten sagen und was auch eine Zwei-Staaten-Lösung vorsieht.
Das heißt,
deswegen kann er zum jetzigen Zeitpunkt den Krieg nicht beenden.
Das heißt, der schiitische Feuerring, der diabolisch klug...
Ja,
auf den
komme ich jetzt noch. Ich darf noch zwei Sätze sagen.
Zwei Sätze.
Klug genau. Initiiert Israel wurde um Israel herum, das ist nicht das Friedenshindernis, sondern Bibi Netanyahu.
Nein, die Besatzung ist das Haupthindernis. Das möchte ich noch einmal ganz kurz
erklären.
Israel lebt in einer Region...
Oktober, oder
nein, die
Besatzung.
Okay, Israel ist umgeben in einer arabischen Welt von Staaten wie Jordanien und Ägypten, die haben ein Friedensabkommen. Von drei Staaten, die haben ein Abraham-Abkommen geschlossen. Alle diese Staaten haben nicht ihre diplomatischen Beziehungen aufgegeben, trotz dieses Krieges in Gaza. Saudi-Arabien hat nach wie vor Interesse an einer Normalisierung mit Israel, aber unter der Bedingung, dass es einen palästinensischen Staat gibt in den Grenzen von 1967. Das ist die völkerrechtliche Lage, das ist Common Sense der ganzen Welt. 145 Staaten haben diesen Staat Palästina schon anerkannt, obwohl es ihn gar nicht gibt. Die einzigen, die ganz klar sagen, wir wollen keinen palästinensischen Staat, ist Netanyahu. Seit mehr als 20 Jahren rühmt er sich damit, genau das zu verhindern, weil diese aktuelle Regierung sagt, Westjordanland wollen wir annektieren, soll alles Teil von Groß-Israel werden. Das ist problematisch. Und das ist der Punkt, wo wir, wenn wir für die zwei Staatenlösungen sind, natürlich dieser Regierung entgegentreten müssen und sagen, so kann man keinen Frieden schaffen. Schauen Sie sich das Westjordanland an. Der EGH, letzte Bemerkung, weil Sie den EGH zitiert haben, hat im Sommer klar dargelegt, dass die Besetzung des Westjordanlandes, Ostjerusalems und Gaza illegal ist und sofort beendet werden muss. Alle Staaten der Welt sind aufgerufen, diese Besatzung zu beenden, die im Übrigen Methoden von Segregation und Apartheid benutzt. Das ist eine Feststellung. Das ist keine antisemitischen Kommentare. Das ist wieder ein völkerrechtlicher Begriff.
Ja.
Genau, das ist die auf Dauer angelegte Ungleichbehandlung von Palästinensern. In diesem Gebiet ist ein Regime der Apartheid. Das wird durch den israelischen Staat aufrechterhalten. Und weil Israel den Plan verfolgt, dort zu annektieren, Siedlungen baut, seit Jahrzehnten, hat der EGH festgestellt, ja, das ist illegale Besatzung und sie muss enden. Der Kern des Problems ist diese Besatzung. Das sehen viele Menschen in Israel auch so. Und die saudischen, also die anderen Staaten sagen eben inzwischen, wir sind bereit, in Frieden zu leben, aber nicht über die Köpfe der Palästinenser hinweg.
Ganz kurz, Apartheid ist gefallen, deswegen Schlussbemerkung für Frau Teuteberg als Juristin auch. Was
ich halte den Begriff für nicht treffend und auch viele Juristen sehen es anders, unterschiedliche Staatsbürger unterschiedlicher Staaten unterschiedlich zu behandeln, ist auch im Sinne der entsprechenden Konvention keine rassistische Diskriminierung. Aber wir können nicht in die Details. Was ich aber weiß, ist, viele, auch hochrangige Juristen in Israel, die gegen Netanyahus Regierung auf der Straße war, als es um die Justizreform ging, sagen trotzdem, ich war Anfang Juli 9 Monate nach dem 7. Oktober in Israel, dass dieser Krieg gerecht ist. Das rechtfertigt nicht jede einzelne Maßnahme. Ich will damit nur sagen, auch Menschen in Israel, die politisch andere Auffassungen haben als Netanyahu oder gar bestimmte Minister seines Kabinetts, stehen trotzdem hinter diesem grundsätzlichen Vorgehen militärisch. Und deshalb sollten wir es uns nicht so leicht machen, aus der Abneigung gegen Netanyahu oder einzelne Minister dann jetzt eine mangelnde Solidarität mit dieser Ausübung des Selbstverteidigungsrechts abzuleiten. Da sind wir, und das ist, und wir haben als Deutsche übrigens eine besondere, aber nicht eine exklusive Verantwortung. Wir sollten auch andere überzeugen. Und die arabischen Nachbarn, die Sie zu Recht erwähnt haben, die sind in ihrer Einstellung zu Israel weiter als viele der Demonstranten auf unseren Straßen übrigens. Was die Achtung der ursprünglichen Grenzen Israels angeht, ja, von 1967.
Die israelische Regierung, ich glaube, wir reden ganz viel über Deutschland, die ist ja auch okay. Aber der eigentlich wichtigste Partner und die es mitentscheiden können, sind die USA. Und die haben ja damals diese Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien vermittelt. Daraufhin passierte vielleicht auch aus diesem Grund in Teilen der 7. Oktober, weil man das eben nicht will auf Seiten der Hamas und auf Seiten der Gegner Israels. Jetzt stellt man aber schon fest, dass Antony Blinken, ich weiß nicht, wie oft der in Israel war, auch Joe Biden scheint sein politisches Vermächtnis nicht mehr durchsetzen zu können, diese Region zu befrieden. Und aus meiner Sicht müsste die israelische Regierung den wichtigsten Partner, den sie hat in der Welt. Und ohne den wird es nicht gehen. Auch bei der Verteidigung Tel Avivs zum Beispiel nicht. Der Iran ist ja bisher relativ zum Glück erfolglos gewesen bei Angriffen auf die Hauptstadt oder auf Tel Aviv, die Küstenstadt. Sich da mit Amerika an einen Tisch setzen. Denn Benjamin Netanyahu wird es alleine nicht schaffen aufgrund der Beschaffenheiten rund um sein Land.
Ich fände es spannend, irgendwann mal insbesondere die Situation im Westjordanland noch mal zu beleuchten. Würde mich auch Ihre Meinung sehr interessieren. Noch einen Gedanken zum Abschluss kurz vortragen. Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsminister, alter Irak-Kriegsveteran, hat irgendwann mal gesagt, dass Amerika sehr schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht hat, dass man eine Miliz, Hamas in dem Fall, nur schlagen kann, wenn man die Zivilisten umgekehrt schützt.
Weil wenn man das nicht tut, gewinnt und ihre Köpfe gewinnt.
Dann, wenn man das nicht tut, dann treibt man sie direkt sozusagen in die Arme des Feindes. Ich finde, das ist ein Gedanke, der bei alledem, was jetzt auch an Disput da war, ganz universell richtig ist. Ich danke Ihnen sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.